So, ja, also wie vorhin schon erwähnt, ein paar Leuten gegenüber, das ist eher ein Tor-Workshop, also wie installiere ich mit Tor auf meinem Rechner. Mit Beispielen, genau. Ja, also ich sag mal so, wer Fragen hat zu Tor, was das generell ist, sollte ja klar sein, es ist ein Anonymisierungsdienst, der vor allem das macht, was der Name sagt, also anonymisieren. Er verschlüsselt nur auf eurer Seite, also er bringt keine Verschlüsselung unterm Strich rein. Das heißt, wenn jemand den Traffic, wenn er unverschlüsselt ist, mitlesen will, geht das weiterhin. Es ist also wirklich nur zur Anonymisierung und ja, Verschleierung der eigenen Identität gedacht. Ja, und es geht jetzt eigentlich darum, entweder ihr habt Fragen oder ihr sagt, ja, ich möchte gerne Tor auf meinem Rechner installieren, krieg's aber nie hin. Dann können wir das auch gerne zusammen machen. Also, hat irgendjemand Fragen zu Tor?
Wie kann man den schälen?
Wie kann man was?
Den schälen. Ich habe jetzt gehört, dass es eine Möglichkeit gibt, dass man ein bisschen mit so der Ebene von außen reinkommt. Und das haben die genannt, die Zwiebel schälen. Es würde mich interessieren, welche Technik die nutzen.
Was heißt schälen? Also im Sinne von entschlüsseln oder?
Ich schätze mal zur Identifizierung.
Des Tornutzers. Ja, es gibt diverse abstrakte Timing-Attacken auf Tor. Das heißt, du misst mit, also selbst wenn du nie einen von den Nodes dazwischen betreibst, kannst du selber ja auch Traffic drüber leiten. Und du guckst halt, wie lange dauert mein Request jedes Mal. Und machst das wahrscheinlich theoretisch auf alle Nodes und wenn dann halt, aber für mich ist das ein bisschen unlogisch, weil es ja viel Traffic, aber theoretisch mag das gehen. Das heißt, wenn dann ein anderer Nutzer kommt und macht einen Request, dann brauchen die drei Nodes, wo der drüber geht, länger, um dir wieder zu antworten auf deinen Request, den du da dauernd drüber schickst. Und also das ist so das die grobe Herangehensweise. Und dann weißt du, aha, die drei Nodes waren das und dann guckst du, bei welchem ist er eingestiegen und dann hast ihn. Aber das ist alles noch sehr theoretisch. Das hat noch keiner wirklich im echten Tornetz geschafft, würde ich mal behaupten.
Also es gibt noch keine Praxis.
Ja, genau. Und ich bezweifle auch, dass das praktisch geht, weil das ja davon ausgeht, dass sonst nur sehr wenig los ist. Aber ich kann ja nie, ich müsste, was weiß ich, 30% des Tor-Traffics selber generieren und das ist in meinen Augen ein bisschen unwahrscheinlich.
Also bisher plus Theorie.
Bisher plus Theorie. Ja, bisher, also in einem Testnetz kann ich mir das selber simulieren und dann funktioniert das auch, aber im echten Tornetz, was weltweit in Benutzung ist, funktioniert das noch nie. Und ich denke, das wird auch nie so bald funktionieren. Ja. Sonst noch Fragen?
Ich hatte das vorhin schon mal gefragt, ich habe immer mal gehört, dass in China wahnsinnig viele Tor-Nodes aufgestellt worden seien und dass man da irgendwie wegen Industriespionage Tor nicht nutzen sollte. Ich habe das schon vorhin gefragt, ob das halt so ein Ding war, um Tor halt malig zu machen, schlecht zu machen oder ob das mittlerweile behoben ist, ob es jemals richtig bedrohlich war.
Ja. Ja, es ist halt eine gute Frage, wieso dort so viele Tor-Nodes stehen. Im Moment sollen die sowieso alle nie erreichbar sein. Weil da gerade halt, wie Jens vorhin in seinem Vortrag erzählt hat, Wartungszeit ist.
Das liegt an dem Proxy hier in unserem Himalaya, damit die nicht rüberkommen.
Ja, genau. Nee, es gibt natürlich die Vermutung, dass die Tornodes in China alle von der Regierung oder was weiß ich sind, aber mit Sicherheit kann das wahrscheinlich sowieso keiner sagen. Also es gibt dort überproportional viele Exit-Nodes und so, ja.
Kann man denn einfach sagen, ich möchte nur, dass nur dieser Bereich weltweit genutzt wird und keine chinesischen Tornodes?
Also du kannst dir, du könntest dir die chinesischen Tornodes alle raussuchen und in deine Bad Nodes List eintragen. Das heißt, du kannst sagen, ich will die und die Nodes nie benutzen. Ja, und du kannst auch in der URL, wenn du über Tor surfst, kannst du sagen, ich will auf google.de, dann schreibst du halt in die Adresszeile google.de und dann kannst du hinten noch dran schreiben einen Servernamen und dann schreibst du dann noch .exit dahinter und dann benutzt er den als dein Exit-Node und dann kannst du ja irgendeinen nehmen, der nicht in China ist. Aber das musst du dann halt, also es ist relativ aufwendig, das für jede URL zu machen. Ja. Gut, sonst noch Fragen?
Gibt es
Ja. Ich habe eigentlich mehr eine Ergänzung als eine Frage.
Ja.
Und zwar, ich bin vom CCC Heidelberg, auch bekannt unter Noname e.V. Und wir haben uns länger mal mit dem Thema beschäftigt, Exit Notes selber zu betreiben,
ja,
als Verein. Als Verein haben wir dann mehr oder weniger herausgestellt, dass man halt als Vorstand direkt haftet in diesem Zusammenhang. Als Privatperson ist es halt so das Problem, man möchte unbedingt, wenn man zu Hause sitzt beim Frühstück mit der Freundin, das BKA einläuft und die ganzen Rechner mitnimmt, auch wenn man sie beruflich braucht. Deshalb haben wir uns überlegt, wir gründen eine Firma. Wir haben eine Firma gegründet, nennt sich Anon 1984, also Anonymität gegen 1984. Bietet an einen VPN-Zugang, hat erstmal gar nichts mit Tor zu tun. Dieser VPN-Zugang kann jeder nutzen für einen Beitrag im Monat. Und diese Kosten oder diese Einnahmen, die dadurch entstehen, stecken wir in Hosting-Server, die als Exit-Nodes benutzt werden.
Mhm.
Also wenn sich jemand da interessiert, ist ein Non-Profit-Unternehmen, wo halt einfach die Einnahmen wieder in Exit-Nodes gesteckt werden, weil wir einfach der Meinung sind, dass gerade der Bereich Server und da halt die Exit-Nodes doch unterstützungswürdig sind.
Ja, okay.
Also dazu zu sagen, die Scanlin, da hat ein Exit-Node, da kommt zwar auch die Polizei oder der Kerl in den Rechner, sondern die sind öfters dort bei ihm, im Schnitt ein, zwei Mal im Monat und die nehmen einfach ein bisschen Preis mit.
Okay, gut. Also wir hatten jetzt schon das Thema, dass halt bei unserem Hoster die Polizei waren, die nehmen dann halt entweder die Festplatte oder den ganzen Server mit.
Das wäre frech.
Es ist frech, ja, aber wir haben mit ihm einen Vertrag, dass wir innerhalb von einer halben Stunde bis einer Stunde einen neuen Server zur Verfügung gestellt bekommen und per Image dann halt den Tor-Server wieder aufziehen oder einen Tor-Server wieder aufziehen. Und somit können wir eigentlich relativ sicherstellen, dass die Verfügbarkeit auch gegeben ist. Und je mehr Exploits wir halt durch die Einnahmen zur Verfügung stellen können, stärkt das auch das ganze Projekt.
Ja.
Ich würde an dich noch speziell interessieren,
mhm,
ob es spezielle Vorteile zum Tor-System gibt gegenüber zum Beispiel den JAP.
Naja, also beim JAP zum Beispiel gab es ja irgendwann mal den Fall, dass rausgekommen ist, dass die Staatsanwaltschaft monitoren kann, wenn sie will, mit vorheriger Anordnung und so. Sowas ist halt bei Tor grundsätzlich gar nicht implementiert. Irgendwelche
die
über...
Die mussten damals eine Schnittstelle,
genau,
zur Verfügung stellen, weil über das JAP-System wurde damals der Bundesnachrichtendienst gehackt.
Ja.
Und daraufhin gab es da einen Entscheid, einen Richterentscheid, dass es in so einem Fall des Bundesnachrichtendienst betreffens dürfen sie die Schnittstelle nutzen, ansonsten nicht.
Ja, genau, also die mussten, ja, die können halt vorher anmelden, wir möchten gern für den Nutzer mitgeloggt haben und dann wird das in der Folge getan und das kriegt er ja nie mit. Und dadurch, dass das halt auch ein deutsches Projekt ist, ist das von der deutschen Justiz aus angreifbar. Und das ist halt bei Tor bis jetzt noch nicht.
Und von der Technik her? Und Geschwindigkeit und so?
Es gibt seit kurzem eine Verbesserung, da wurde das optimiert. Ich glaube, auf der Hacking at Random wurde das detailliert vorgetragen. Also es ist jetzt schon wieder ein bisschen verbessert. Es wurde nochmal das Konzept komplett angeguckt. Und also man merkt es schon, dass es wieder ein bisschen schneller geworden ist. Und also es reicht eigentlich aus, um anonym jetzt Informationen abzurufen. Es ist, ja, gefühlt ist es manchmal wie ISDN-Zeiten damals, aber... Du kannst natürlich auch einen schnellen Pfad haben und dann merkst du nie den großen Unterschied zu einem DSL. Ja, also ich denke, die Geschwindigkeit, die wird immer besser, je mehr Leute mitmachen, ist ja logisch. Ja.
Wird die Geschwindigkeit auch besser, wenn mein eigener Netzzugang besonders schnell ist? Oder hat es damit nichts zu tun, weil die Zwischenstationen einfach Zeit brauchen?
Also auf lange Sicht gesehen wird die Geschwindigkeit besser, wenn die einzelnen Nodes schneller werden und okay. Also du musst natürlich kein Node sein, wenn du Tor benutzt, aber nur dadurch, dass du jetzt einen schnellen Internetanschluss hast, wenn das Netzwerk, also den Pfad, den dir dein Tor gerade aussucht, nie schnell ist, dann bringt dir das auch nichts, wenn du einen schnelleren Anschluss hast, ja. Ja. Will jemand Hilfe beim Installieren von Tor?
Zeig dir gleich.
Gut. Oder hat noch jemand Fragen?
Netzwerk, wenn man jetzt ein Netzwerk tunen möchte, braucht man ja dann bloß eigenes Exit-Node sozusagen innerhalb des Netzwerks aufbauen und das dann sozusagen zur Verfügung stellen, oder? Damit tunelt man dann ein Netzwerk, dass man zum Beispiel nicht unbedingt über einen Proxy rausgeht. Über den Firmenproxy, sagen wir mal.
Also du willst jetzt
den dort zu nutzen, anonym oder sagen wir mal, um gegen Auflagen ins Internet zu kommen innerhalb eines Netzwerkes.
Ja, wenn Tor es schafft, eine Verbindung herzustellen und du dann auch noch Namen auflösen kannst, aber das kannst du ja dann auch über Tor mitmachen. Also, ja, aber es muss halt irgendwas muss nach außen offen sein, dass dein Tor sich verbinden kann nach draußen.
Wie findet man das leichtes raus?
Nochmal?
Wie findet man das raus?
Was findet man wie raus?
Dass sie rauskommen. Ich hab da wenig.
Ja, also entweder dein Tor sagt dir halt, ja gut, ich bin verbunden, oder es sagt dir, ich kann nie verbinden, weil. Entweder ich erreiche keinen Directory-Server, wenn du die Verzeichnisliste nie lokal liegen hast. Das würde man aber vielleicht in so einem Fall machen, falls Port 9051 geblockt ist oder so. Und ansonsten sagt Tor halt, ja, ich kann jetzt zu keinem Node connecten. Das siehst du dann in der Logdatei, dass das halt immer wieder versucht und kriegt das nie hin. Also das passiert auch, wenn du dein LAN-Kabel rausziehst oder so. Ja, also das kriegt man schon mit, ob das funktioniert. Ja. Und es gibt dann auch für solche Länder wie China zum Beispiel noch Nodes, die jetzt nie öffentlich gelistet wären. Und falls die Firma irgendwie jetzt nach dem öffentlichen Directory blockt, dass man die IPs nie erreichen kann, dann kann man sich ja auch von jemandem, den man kennt, oder sich an Tor wenden und dann kann man sich auch so einen nicht öffentlichen Node geben lassen, zu dem man sich verbinden kann.
Kriegt man einfach so was?
Ja, kriegt man eigentlich einfach so. Du kriegst halt 5 Server, 5 IPs und damit ist es wahrscheinlich auch sehr schwer, dann die komplette Liste da rauszukriegen. Also, ja. So, weitere Fragen.
Ich meine, eine andere blöde Frage, weil ich bin jetzt nur Maschinenbauer, kein Computerfreak.
Ja.
Und zwar bei mir ist halt, dass ich versuche halt auf Arbeit ein bisschen die ganze Sache auch anonym zu machen, weil ich bin halt kein Administrator, weiß nicht, was da alles einsehen kann.
Ja.
Alles, seine Dinger drin hat. Und ich wollte eigentlich, also das heißt, ich habe jetzt ganz keinen Scheiß aus, aber vielleicht einfach, wenn ich doch mal bin mit dem Fahrrad da, also wissen, wie das Wetter zurück ist, dass jeder weiß, dass ich jetzt die Wetterzeit angeschaut habe. Und wenn da jetzt, sage ich mal, vor. Also meine Frage ist eigentlich, läuft das trotzdem unter den Port 80 mit oder läuft das dann bei anderen Ports, wo der Administrator sagt, hier, du hast irgendwelche Ports, erklär mal oder weiß ich nicht. Oder ist das einigermaßen unauffällig? Oder
also es gibt Tor-Server, die laufen auf Port 80, es gibt aber auch die andere Variante. Und was heißt unauffällig? Ich denke, wenn du nie die Möglichkeit hast, normal auf eine Wetterseite zu gehen, hast du vielleicht...
Also ich habe die Möglichkeit,
aber ja.
Also es passiert mir auch nichts, ich habe doch keine Schwierigkeiten damit. Also
ja.
Es ist halt auch unangenehm, wenn vielleicht irgendwo im Hintergrund jahrelang irgendwas gelockt wird, was dann vielleicht mal 10 Jahre vorgehalten wird, weiß ich jetzt nicht. Also das ist meine Befürchtung, dass da irgendwas mitgeschnitten wird, was ich jetzt nicht weiß, was man mir auch jetzt nicht direkt erklärt oder erzählt. Oder was
ja, die Frage ist halt, inwieweit betreust du deinen Rechner selber? Also kann es sein, dass dort schon irgendeine Software drauf ist, die...
Ja, gut, die habe ich mal besprochen, also wir haben halt diesen VNC, wie ist das?
VNC?
Nee, die VNC. VNC ist, aber dann da kriege ich halt eine Meldung, wenn irgendjemand zugreift.
Ja.
Aber was genau, weiß ich, ist halt ein ziemlich beschnittenes Windows, sag ich mal.
Ja, da kann es natürlich sein, dass eine Browser-Historie sowieso irgendwo hinweg gesichert wird und dann hast du gar keinen Einfluss mehr drauf. Und also du musst ja eigentlich schon sicher sein, was auf der Kiste, wo du selber bist, passiert.
Das sehe ich ja in den Tasks, oder?
Wenn, wenn er das ordentlich macht, siehst du das nirgendwo. Also das heißt, wenn das nie deine Kiste ist, dann ist eigentlich schon vorbei. Und Tor verschlüsselt zwar auf deiner Seite den Traffic, aber... Es ist halt, du kannst an der Gegenstelle, wenn du normal per HTTP und nicht per HTTPS surfst, dann siehst du auf der Gegenseite immer noch den unverschlüsselten Traffic. Jetzt vielleicht nie dein Administrator, aber ich sag mal, im Endeffekt ist der Traffic noch sichtbar. Also Tor ist halt keine Verschlüsselung in dem Sinne, sondern ist eigentlich nur wirklich ein Anonymisierungsdienst.
Okay.
Also der Admin auf deiner Seite, der sieht vielleicht nie den Traffic, den du über Tor machst, aber der sieht vielleicht, dass du Tor machst, okay, schon, weil der einen Directory-Server anfragt, das kriegt der Admin mit. Also wenn du das Ding einfach installierst und zack. Und dann kann es halt auch sein, der Admin hat sonst was noch für Software, die du nie siehst, auf deinem Rechner installiert. Also
ich muss Tor definitiv installieren. Oder ist es eine Art Proxy-Eintrag?
Nee, Tor kann man, gibt es auch jetzt, du kannst einen Vertrag im Browser, wo Tor gibt zum Beispiel Oberrad, wo da gibt es, wie ist das hier, den XP hier, Silverbank Browser, das ist ein Firefox, den gibt es anonym, also den gibt es hier portabel und dann hast du das alles integriert.
Ja, also es gibt auch portable Tor, aber wie gesagt, wenn du nie weißt, was auf der Maschine schon drauf ist, dann ist das eigentlich kein Szenario.
So, auf der Tor-Seite findest du auch direkt ein Paket, ein installationsfreies Paket von USB-Stick mit Tor und Mozilla Firefox schon alles vorschon integriert.
Ja.
Den ist gerade vorbereitet.
Ist das für Dahlia oder Zero Bank, weil das direkt wo die von Tor sein
müssen? Nee, das ist direkt auf der Tor-Projektseite. Auf
ja, aber wie gesagt, das alleine bringt dir nichts, wenn du keine Hoheit über die Maschine hast.
Ja, was ich halt weiß, ist, dass bei uns über den Proxy-Server alles läuft. Also original muss man ja mit dem Internet Explorer surfen, den habe ich bei Windows schon durch ein Programm in Firefox sagen wir, abgelöst, weil
ja.
Das Ding mag ich nur gar nicht, also da weigere ich mich einfach damit zu surfen. Und da ist halt dieser Proxy nicht eingetragen. Also das heißt, da geht dann durch einen anderen Ausgang raus.
Und der kommt trotzdem an.
Ja, also Internet ist immer da, das ist kein Thema. Also,
okay, gut.
Nur die Frage ist halt,
gut konfiguriertes Netz.
Nee, das muss nicht sein, das reicht doch, dass du alle Daten jetzt auf 80 eben einfach zum Skript mappst oder so. Oder je nachdem, was die haben, die
nachher. Muss aber so nicht sein. Also, kann man sich jetzt drüber streiten, okay, aber.
Fazit, es macht es keinen unbedingten Sinn, den Tor zu installieren oder mit dem Tor macht es Sinn oder macht es weniger Sinn?
Es bringt dir, also, wenn der Admin will, kann er trotzdem genauso weitersehen, okay. Was du gemacht hast. Also. Du würdest dich damit in einer künstlichen Sicherheit wiegen, die nie da ist.
Okay. Ich denke mal, wenn das System-Admin sowas mitbekommt, dann wird er wahrscheinlich erst recht Interesse wegkommen. Dann gucken wir, wo will er jetzt eigentlich hin, dass er da über einen Torboxen geht.
Ja,
gut,
ich, also, das ist, ab und zu gibt es ja diese Seite, hidemy.info, wie das heißt.
Bei WS.
Und was ist das?
Das ist eine Anonymisierung, das legst du quasi wie im Browser.
Ach heißt, so, ja.
Du gibst die Webseite ein und da verschlüsselt er irgendwie einen Eintrag und ja. Hast du dann irgendwie das irgendwelchen Jellybox und kriegst trotzdem alles.
Ja, gut. Ja, kenne ich, habe ich auch. Ja.
Kann man zusätzlich vielleicht machen.
Ist halt immer die Frage, was bringt's? Ich meine, wenn der einen Keylogger auf dem Rechner hat, dann kriegt er auch mit, was du da eingibst in das Feld.
Es geht einfach auch darum, dass man jetzt Domains oder so, zum Beispiel durch die Shadows Blacklist zum Beispiel, beim Squid, mit
ja, Squid gut.
Kann man verschiedene Glocken, damit kommst du von oben.
Ja klar, damit kommst du durch, das stimmt. Ja, gut, sonst noch Fragen zur Anonymisierungssache? fragt ruhig. Hast du es hingekriegt mit Tor?
Moment. Repository.
Es gibt doch hier von Firefox das Tor-Button.
Ja, genau.
Reicht das aus? Oder?
Was heißt, reicht das aus? Also das kommt.
Ich habe das jetzt als XPI. Reicht das aus, dass man mit Tor surfen kann oder muss man da noch was anderes zusätzlich installieren?
Du brauchst Tor noch dazu.
Achso, nee, ist okay.
Ja. Aber ansonsten, also der neue Firefox, also brauchst Privoxy nicht mehr dazwischen? Sondern es reicht, wenn du Tor und halt einen Firefox hast, der dann direkt auf den Tor-Port connected. Ja, du brauchst ja irgendwas, was die Verbindung zu den Tor-Servern herstellt, das Verzeichnis holt.
Da habe ich jetzt schon den Firefox so gemacht.
Ja.
Da wusste ich jetzt nicht, ob das schon reicht, ob das schon alles integriert ist. Dann
nee. Das Tor-Button verändert eigentlich nur deine Firefox-Proxy-Einstellung. Das sagt entweder. Also wenn du normalerweise kein Proxy benutzt, dann stellst halt, wenn du Tor ausmachst, stellst auf kein Proxy, wenn du ihn hast, stellst halt auf das okay. Privoxy im Standard Vidalia Setup. Okay. Ja. Sonst noch Fragen? Betreibt jemand von euch einen Tor-Server? Ich will Hände sehen.
In Deutschland macht das ja wohl keinen Sinn mehr, oder?
Wieso?
Ja, vorhin wurde gesagt, dass derjenige, der einen Tor Exit-Node, wie das heißt, in Deutschland betreibt, oder Tor-Server, dass der so trotzdem Vorratsdatenspeicherung machen muss.
Also davon habe ich noch nichts gehört. Und
nur mitlaufen, die Daten müssen nur mitlaufen.
Genau, die müssen damit zur Verfügung gestellt werden können. Und dann.
Also ich kenne halt mehrere Fälle, dass Tor-Server-Betreiber gefragt werden, habt ihr Logs? Und dann sagen die nee und dann ist alles okay. Also in der Praxis...
Und du musst die auch zur Verfügung stellen, ansonsten ist die Kiste weg.
Das kann, also das Risiko hat man sowieso, wenn man eine Exit-Node mit viel Bandbreite betreibt, ist das Risiko größer, dass der Server einfach eines Tages hops genommen wird. Liegt aber eher an der Inkompetenz unserer Ermittlungsbehörden, als jetzt daran, dass sie das wirklich wollten, weil die wissen einfach nie, was ist da drauf, was ist Tor. Du kannst selbst in die Rückauflösung von deiner IP reinschreiben, Tor und so, und das kriegen die nie mit. Und ja, deshalb ist das, ja, es kann jeden Tag passieren, wenn du so einen Tor-Server betreibst. Du kannst auch jeden Tag Besuch kriegen zu Hause. Ja?
Heute wurde auch gesagt, dass Familien jetzt schneller gesammelt werden, um halt bei Tor noch Server einzurichten. Spendet man dann direkt bei der Tor Foundation oder was weiß ich, wie die organisiert ist?
Also du kannst direkt an Tor spenden, das fließt aber eher in die Weiterentwicklung. Du kannst aber hier auch bei solchen Leuten spenden und die. Sorry.
Dann ist er so verstockt, du bist vielleicht, überlegen wir uns dann auch, dass ja, wir vielleicht auch so ein Exit dann noch einsetzen bei uns und die
Faktorteilung. Ja, es ist halt immer gut, wenn man es nicht als Privatperson, sondern irgendeine Organisation drumherum okay macht. Ja, Conny?
Ist es besser, einfach nur Mittelnode zu betreiben oder lieber Exit-Node?
Also bei einem Middleman-Node sieht halt nie jemand deine IP auf einer das Seite. Das heißt, du bist quasi von Verfolgung nie betroffen, weil deine IP nirgendwo auftaucht. Das heißt, wenn du sicher gehen willst, betreibst du einfach einen Middleman-Node. Aber wenn das halt mehr als zwei Drittel der Netzwerk-Nodes machen, dann sind die Exit-Nodes nicht mehr ausgelastet. Aber ein Middleman-Node ist natürlich erstmal besser als gar nichts.
Wie kann man den betreiben? Also man braucht schon einen Server irgendwo.
Nee, du kannst auch zu Hause von deinem Anschluss einfach, du hast das Tor und dann kannst du einstellen, ich will gar nichts, ich will einfach nur nutzen. Oder du sagst, ich will nur Traffic an andere Torknoten weiterleiten. Oder du sagst halt, ja, ich will ein Exit-Node sein. Und dann kannst du auch noch sagen, ich will zum Beispiel für Port 25, weil darüber gespammt wird, also ich will nie, dass man über mich zu Mail-Servern connecten kann auf Port 25. Oder du kannst auch sagen, ich will Port 80 sperren, warum auch immer. Die Leute sollen nie über mich surfen. Also du kannst eigentlich alles machen. Und wenn jemand zu dir kommt und sich beschwert, hey, über deinen Tor-Server wurde bei mir 5 Goldbarren bestellt und die habe ich jetzt geschickt und kriegt das Geld nie, dann kannst du den auch fragen, ja, welche IPs haben deine Server? Und dann kannst du den eintragen, dass halt zu dem seiner Seite über deinen Tor-Node niemand mehr kommt.
Ja, aber da haben wir doch dann das Problem der Mitstörung.
Ich denke, wenn du bloß nach IPs filterst von Leuten, die dich darauf ansprechen, ja gut, müsste man halt mal einen Anwalt fragen, wie der das sieht.
Der hätte mal fragen sollen.
Ja.
Ja, das ist so die Problematik, die ich daran sehe, dass man vielleicht so ein Switch-Store betrachtet, dass man so
hat. Ist halt die Frage, wenn du bloß nach Hosts filterst, das kann natürlich sein, dass das schon da reinfällt.
Wir haben ja auch eine schöne Aufnahme gelesen, zum Beispiel, dass die müssen sich ja nicht mal einfach
ja. Die Frage ist, hast du dann auch schon eine Mitstörerhaftung, wenn du nur bestimmte Ports filterst?
Das ist, wenn du jetzt die kannst alle eintragen und filtern, aber wenn du die jetzt nie eingetragen hast, da hast du keine rechtlichen Bedenken, weil du bloß einen Dienst anbietest und der wird genutzt, sonst müssten die ja auch deinen Provider mit in Haftung nehmen, dein Provider mit in Haftung und da geht das immer weiter höher. Also das kannst du, das ist nicht so.
Du bist dann nur selbst wie Provider.
Das ist gut. Du bist ähnlich wie Provider, deswegen müsstest du ja auf die, als Exit-Node musst du ja dann auf die Logs eine gewisse Zeit speichern.
Achso. Um nochmal auf das Thema vielleicht Exit-Node einzugehen. Also wir speichern keine Logs. Wir haben auch nie Probleme bekommen, dass das BKA zu uns gesagt hat, wir wollen die Logs sehen. Das Einzige war, dass die Server mal mitgenommen wurden, dann wurden sie aber ausgetauscht vom Hoster. Und auf seine Frage, mit dem Exit-Node nochmal einzugehen und Deutschland zu betreiben, es macht auf jeden Fall Sinn, weil der Exit-Node ist ja nur der letzte Punkt, wo die Adresse wieder rauskommt oder die Anfrage wieder rauskommt. Du hast ja verschiedene Hops, also verschiedene Nodes dazwischen. Das heißt, auch der Exit-Node, wenn sie den haben, kommen sie nicht an die wirklichen Anfragenden ran. Von daher kannst du den auch in Deutschland betreiben. Es macht nur keinen Sinn, bei einem Hoster alle Nodes zu betreiben, weil ja, dann haben sie natürlich die Daten. Das ist klar.
die wollen im Prinzip, wenn die die Daten abfangen, wollen die eben wirklich damit bloß sicherstellen, ob nun die virtuelle Straftat begangen wurde, wirklich durch das Tor-Netzwerk gekommen ist oder nicht. Ja, mehr hat das jetzt ja keine Auswirkung.
Ja, aber es ist halt trotzdem mit einem Risiko verbunden, als Privatperson in ExitNode zu betreiben.
Also wir haben halt eine Firma gegründet nach englischem Recht. Die haftet sozusagen steigen 50 Euro. Genau.
Ja, die Frage ist, ob das dann von deutschen Gerichten anerkannt wird.
Das wird anerkannt. Das ist auch mit 50 Euro.
50 Euro?
Genau. 50 Euro. Du brauchst einen Geschäftsführer, der in Deutschland Sitz hat. Das ist das Thema. Also es geht an kein Privatvermögen dran, es geht kein privatrechtlicher Schritt über den eingeleitet, wenn wir gegen die Firma eingeleitet und die haftet mit 50 Euro.
Vielleicht hat man einen Haftet mit dem Eigentum bei der Limited.
Bitte?
Bei der Limited haftet man mit dem Eigentum, Betriebseigentum.
Gut.
Also das sind die Server weg, der
wird schon. Aber die sind ja gehostet, die gehören ja dem Provider.
Das heißt, ihr müsst aber auch alle Zahlungen über die Limited abwickeln.
Richtig, genau. Also die Zahlungen können auch anonym laufen. Also wir haben es eigentlich so, weil wir sind nicht verpflichtet nachzuweisen, dass die Person, die bei uns den Dienst in Anspruch nimmt, eine Person, also wir müssen nicht die Adresse prüfen oder den Namen prüfen. Also man kann sich mit Donald Duck und dann irgendeine Adresse. Die Zahlungen können über Post laufen, also sprich per Post, wir kriegen per Post die Zahlungen, wir kriegen, es gibt ja diese aufladbaren
Zahlkarten oder so.
Also das läuft auch anonym, also wir kennen auch unsere Kunden in dem Sinn gar nicht, wenn irgendwelche auf dem Vereinsumfeld sind.
Ja.
Das ist dann interessant, welche Rechtsprechung da gilt, wenn es jetzt so ein bisschen schärfer wird, dann setzt es so. Dann die einfach bloß das internationale, das britische oder das deutsche oder beide oder alle drei nehmen. Das wäre dann interessant.
Und die VPNs macht das über die gleiche Firma?
Genau, die VPNs laufen über das gleiche, die werden auch über denselben Datenstrom getunnelt. Das heißt, dass wir sie mit in den Vordatenstrom schmeißen.
Das heißt, ihr leitet dann den Traffic aus dem VPN nicht ins Tor-Netzwerk, sondern direkt raus in die Welt.
Genau, richtig. Und durch die Einnahmen der VPNs finanzieren wir halt die Exit-Nodes.
Okay. Wie viel Preise sind das? Wie wissen Sie an der Exit-Node? Oder zumindest, von der Konfiguration möchte man so
machen. Also wir haben, also wie gesagt, der Hoster bietet halt Standard an, das sind so 3,2 GHz Server mit 4 GB RAM und ein bisschen halt Festplatte drin. Und wir lassen über den Rechner maximal 5 bis 10 VPNs laufen.
Ohne VPN? Ich nenne jetzt bloß jetzt als Exit-Node?
Ja, wir lassen, also VPN-Exit-Node ist dann ein Server. So. Und wir sagen aber maximal 5 bis 10, wir schauen uns halt den Traffic an, der drüber läuft. Um halt auch eine gewisse Geschwindigkeit über Tor halt sicherzustellen. Ja. Das ist uns halt wichtig.
Also würde auch jetzt, sagen wir mal, ein normaler Angebot mit 4 Gig oder 2 Gig
das reicht vollkommen. Also wir zahlen so für den Exit-Node-Server zwischen 40 und 50 Euro
im Monat. Ja, gut, wir brauchen einen großen Server jetzt, weil wir umziehen wollen, weil ein eigenes Ding für uns machen. Und wenn dann noch Ressourcen frei sind, wäre das eine gute Alternative für
uns. Aber es ist vielleicht ratsam, wenn man jetzt, was weiß ich, ihr habt eurer Piratenpartei Bundesland Webpräsenz da drauf liegen.
Nee,
Sachsen. Ja, sag ich ja, Bundesland. Und dann läuft da noch ein Tor-Node drauf und die nehmen das Ding mit wegen Tor. Es ist wahrscheinlich besser, sowas physikalisch zu trennen. Und du brauchst für Tor, also... Ja klar, aber ich meine, du hast dann trotzdem vielleicht da auch, ich meine, wenn du zwei Kisten betreibst, damit es hochverfügbar ist, dann kannst du auch eine für die Seite und also ist erstmal, ja, aber du brauchst für Tor vor allem die Bandbreite, ist ja klar, und du brauchst auch ziemlich Prozessor dafür, also ich sag mal so ein 2 GHz Prozessor, damit kriegst du 100 Mbit wahrscheinlich noch nie ausgelastet als Exit-Node.
Ist
das
nicht eigentlich schon, dass man vom Tor-System rausgeht, würde das nicht dann die längsten einen Server aufzusetzen, über den, was weiß ich, so 10, 20 Leute ihre ganzen Tor-Folgen gemacht und dann sagt man, sagt 10% andere Leute, die man, was weiß ich, irgendwelche, was weiß ich, 100 verschiedene Leute, die dann irgendwie anders auf irgendwelche anderen Seiten zugreifen. Wäre das nicht das Idealste in dem Sinn, dass man sagt, man gibt diese 10, 20 Leute, die schließen sich zusammen und sponsern dann halt den Server, um halt an Anonymität zu bleiben, wenn dann halt deren 10% dazugenommen.
Du meinst, dass du einen privaten Exit-Node nur für dich machst? Also
nicht nur für mich,
für deinen Freundeskreis
machst? Das ist etwas auf einem gewissen Preispotenzial, wo du sagen kannst, noch bezahlbar ist.
Ja,
ist das
auch ein eigenes Video? Ja, aber ich meine, Traffic in Deutschland ist ja jetzt nie das, was teuer ist. Also, und vor allem...
Also, das, was mich dann auch noch stört zum Tor, ist noch, dass es noch vielleicht ein bisschen langsam ist, deswegen nämlich ganz so eine Gedanke gewesen.
Ja, du kannst dir natürlich, das ist dann aber eher ein privates VPN, du setzt dir dort halt einen Server hin, die 20 Leute gehen in das VPN und gehen halt über den Server raus. Wenn das ein Tor-Exit ist, musst du ja vorher noch über zwei andere gehen.
Na gut, dann müssen wir uns halt eben noch zwei andere
Server. Gut, dann holt ihr euch drei Server, macht euch euer eigenes 3-Node-Tor-Netz auf und ja, das ist trotzdem noch ein privates VPN, also das... Gut, du kannst natürlich auch mit der Tor-Software das betreiben, aber der Sinn dahinter, die anderen Tor-Nutzer kommen ja nie in das Netz rein, wenn ihr nie sagt, das sind offizielle Tor-Knoten. Und wenn ihr das sagt, dann kommt der komplette, also dann kann... Du kannst die Bandbreite beschränken, du kannst sagen, ich will hier nur 300 Kilobyte pro Sekunde zur Verfügung stellen mit meinem Node.
Auch den speziellen
Leuten? Nee, nicht speziellen Leuten, du kannst das nur...
Kann ich für mich dann, kann das nicht dann für mich extra...
Nee.
Aber es geht auch nicht, dass ich sagen kann, ich mache da zwei Tor-Programme drauf, dass die Ihnen das für die 10% und dann müssen für euch
sicherstellen. Nee. Ja. Nee? Nee. Also das ist ja sinnlos. Du, wenn du zwei Tor-Programme drauf machst, hast du wieder das eine Tor, was quasi am öffentlichen Tor hängt und das andere ist wieder dein 3-Node-Privat-Tor.
Aber es würde in dem Moment dann die Anonymität fahren. Für dann auch Tor in dem Sinne.
Wieso? Du wüsstest dann, dass die 20 Leute da in Frage kommen. Ja, das ist, also, und vor allem, wenn da längerfristig was ist, dann weißt du auch, ah, der Node ist der Erste, dann guckst du, ach, der kommuniziert ja nur mit dem, dann weißt du, das ist der Zweite, dann hast du einen Dritten und dann... Ja, aber ist ja was anderes. Also...
Er könnte nicht direkt sagen, das ist wirklich der, weil es könnten auch die anderen 10% sein.
Ja, klar, wenn es, also... Wenn
so war jetzt mal Gedanke gewesen.
Ja,
Du kannst nicht so trennen, du kannst nicht sagen, deine Kumpels, die kriegen volle Bandbreite und der Rest kriegt bloß 10% oder so.
Nee,
ist ja nicht so. Ja,
trotzdem. Man könnte nämlich auch sagen, wenn andere sagen, ja, das ist eine coole Idee, das machen wir auch und dann ist dann diesem Netzwerk dann speziell anschließen.
Es gibt ja Premium-Anbieter für ähnliche Anonymisierungsdienste, da kannst du ein bisschen Geld bezahlen und dann kriegst du...
Ja, das ist dann eine Open Source-Version, in dem Sinne, dass es dann langsam immer mehr wird. Dass es dann auch wirklich sagen kann, dass es dann nur sagen kann, das ist Open Source, dass die Software auch einsehbar die ist.
Ja.
Oder? Ja, ich glaube, oder?
Ja, ja, klar. Und dann?
Und das im Augenblick, also die einzigen Anonymisierungsdinger, die ich kenne, sind wirklich kostenpflichtig und da ist die Software auch nicht, was nicht einsehbar ist. Also, es hat auch kein richtiges Vertrauen zu geben, weil es halt eine private Organisation ist, die, was weiß ich, insgeheim vom BKA gestützt wird, oder was weiß ich.
Ja gut, ich meine, du könntest aber von der Seite an das Ding rangehen, dass du sagst, ich mache jetzt ein Bezahl-Tor-Netz weltweit auf und jeder, der dann Server reinstellt, kriegt einen Zugang oder was weiß ich. Also,
nee, das wäre das Tor, würde dann bestehen, bloß die Server, die würden halt dann zusätzlich dazu sein.
Aber du kannst dann die mit...
Aber man hätte immer noch Unterstützungstornetz, dann ist ja noch der Server, das ist 10% bestimmt.
Was stützt denn damit?
Weil diese anderen 10%, die auch über die Server laufen.
Das würde ja halt. Das Problem ist, wenn dann der Server eingesetzt wird, dann wird die Software werden. Dann sehen wir, der Teil ist für normalen Tor und der Teil der Bandbreite wird für die benutzt. Und dann kann man sie ja aussortieren. Ja, dann können wir ja erstmal gucken, wer hat für wen, was war denn das eigentlich, wo die Bandbreite benutzt wird. Dann wissen wir ja schon mal, wer der hauptverdächtig ist.
Also das ist quasi wie ein privates VPN.
Das kann man sowieso absichern.
Wenn die dann anfangen, zum Beispiel, wenn dann jemand anfängt, über dieses Netzwerk dann sozusagen Filme zu ziehen, dann würde man ja bloß angucken, ja, über den Rechner sowas dann Filme gezogen worden und deswegen wurde vielleicht einkassiert. Dann braucht man so bloß gucken, ja okay, es kann ja bloß der eingeschränkte Dealerpreis sein, der halt eine
gute Bandbreite hat. Deswegen gibt es ja den 10%.
Ja, wir haben gesagt, dass wir einmal einkassieren, wir können das ja nachvollziehen, wie das programmiert ist.
Aber gibt es da nicht doch irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen, wo man sagt, man verschlüsselt das irgendwie?
Sie können das aber doch live nachvollziehen, wo gehen 90% der Daten hin, gucken dann dort 90%, zack, und dann haben sie dich. Deswegen, andersrum würde es Sinn machen, wenn du sagst 1% privat und 99% Tor, aber dann kannst du auch einfach Tor benutzen.
Tja,
Also da, du müsstest, wenn du sowas willst, ein schnelles Tor, müsstest du das viel größer aufziehen. Du musst sagen, hier, wir machen ein Bezahltor. Jeder, der einen Server stellt, kriegt 5 Zugänge und sonst kann man sich einen Zugang, oder der kann dann die Zugänge halt, die 5 weiterverkaufen für 5 Euro, was weiß ich. Und dann könntest du halt, du müsstest aber im größeren Stil machen. Also ich denke mal, da unter 100 Nodes anzufangen, ist Quark. Sonst ist es einfach wie ein VPN und gut. Nein. Nein.
Ich dachte eigentlich, es würde klappen, deswegen. Also, dass man sich das so Sichtbarkeit in dem Sinne ist, dass man sich die Server verschlüsseln kann. Also, dann kann man verschlüsseln, also, wenn die halt, wenn die halt kommen und die Server wieder halt so mitnehmen, aha, kommt die ja auch. Also, man hat Leute, von denen man weiß, man kennt sie, man sieht es mal, wie ist es? Die wirken, also einfach was kennt, wer kennt diese Leute, man weiß, dass keine BKA-Agenten sind oder was weiß ich. Oder haben halt nicht gehabt.
Ja, also ich sag mal, bis 10, 20 Leute kannst du das machen. Dann ist es aber wie ein privates VPN, kannst du also auch so einfach machen, brauchst du kein Tor zu. Und wenn es mehr wären, weißt du nicht mehr wirklich, dass die vertrauenswürdig sind, dann kannst du auch einfach Tor benutzen.
Kannst du
das nehmen? Fang doch mal an und setz mal so ein Bezahltor auf. Das wäre doch mal ein cooles Projekt, ein schnelles Bezahltor.
Ich kann es dann nicht. Ich kann doch nicht.
Ein unbezahlbares Spendentor.
So, noch jemand grundlegende Fragen? Nö, gut. Ja, dann schließe ich das jetzt hier erstmal und wir können dann später noch weiter diskutieren. Gut.